Madame, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus pour cette rencontre de ce soir avec Christophe Hein. Nous sommes très contents, très heureux qu'il soit là de nouveau. J'ai appris qu'il était ici il y a quelques années. Lieber Hein, herzlich willkommen heute Abend zu der heutigen Veranstaltung, zu den Begegnungen, Treffen, Diskussionen und Lesungen mit Ihnen. Ich habe gesagt, habe gehört, Sie waren vor einigen Jahren schon hier unten im Loft. Donc peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont vu à cette occasion-là, ensemble avec Nicole Collin, qui est professeure en germanistique à l'université Aix-Marseille, et avec l'aide précieuse de ma collègue Marie, qui va traduire. Nous allons donc vous présenter Christophe Hein, ou bien, pour être plus précis, je ne sais pas si Marie, tu veux traduire un tout petit peu pour Monsieur Hein, mais en résumant peut-être, je ne sais pas si Herr Hein, wie es mit Ihren passiven französischen Kenntnissen steht.
Nicht gut.
Nicht gut, ja. Deshalb wird Marie Ihnen ab und an etwas ins Ohr flüstern und übersetzen. Donc, si nous avons invité ce soir Monsieur Hein, c'est aussi un tout petit peu en liaison avec les 25 ans de la réunification de l'unification allemande, puisque c'est un témoin de l'avant, un témoin de ce moment-là et un témoin de l'après. Et je pense que nous le considérons à juste titre comme un grand écrivain de langue allemande. Nous avons pensé, puisque nous ne pouvons pas parler de toute l'œuvre de Monsieur Hein, de nous référer ce soir surtout à deux livres qui reflètent, si vous voulez, le temps justement après le tournant, après la chute du mur, deux livres qui se complètent d'une certaine façon. Il s'agit d'une part du livre Willenbrock. Paru en... Wann ist Willenbrock erschienen?
Il y a 20 ans.
Il y a 20 ans.
Vor 20 Jahren.
Vor 20 Jahren, ganz genau. Donc, il y a 20 ans. Et l'autre livre dont on va parler, c'est Paula T., une femme allemande, dans la version française. Dans le titre est en allemand, Frau Paula Trousson. Deux livres qui se complètent, n'est-ce pas, Nicole? Donc, deux anciens habitants de l'ancienne RDA, face à leurs problèmes après donc, la chute du mur. Paula Trousseau, une artiste, donc une histoire, si vous voulez, extraordinaire, une artiste. Et Willenbrock, lui, par contre, une histoire, à première vue, très banale, mais l'histoire d'un commerçant, de quelqu'un qui vend des voitures, c'est pas?
Il faut peut-être aussi rajouter que le roman Willenbrock joue plutôt après la réunification, et le roman Frau Paula Trousseau, c'est donc un roman qui raconte plutôt l'histoire, qui joue dans le temps présent, mais qui raconte dans une sorte de flashback l'histoire de cette artiste dans la RDA.
Mais j'aimerais bien commencer, si M. Hein se prête à ce jeu-là, de regarder un tout petit peu sa biographie, parce que sa biographie est aussi une biographie entre l'Est et l'Ouest. Wenn Herr Hein so nett ist, ein paar Fragen über seine Vita zu beantworten, puisque j'ai constaté avec étonnement que vous avez grandi à l'Est. Sie sind also im Osten aufgewachsen, mais vous avez fréquenté une école à Berlin-Ouest. Können Sie uns erzählen, wie es dazu kam?
Ich bin in Schlesien geboren und 1945 mit den Eltern dann in das verbleibende Deutschland gezogen. Die Eltern waren dann in einer sächsischen Kleinstadt gelandet, spätere DDR. Mein Vater war Pfarrer und aufgrund des Berufes meines Vaters und da ich in diesen staatlichen Kinder- und Jugendorganisationen nicht Mitglied wurde, durfte ich dann nach dem 14. Lebensjahr nicht mehr zur Schule gehen. Also die weiterführenden Oberschulen, Gymnasium war mir untersagt. Da die Mauer noch offen war, bin ich dann nach West-Berlin gegangen, bin einem Bruder gefolgt, der schon 2 Jahre zuvor, 2 Jahre älter war und 2 Jahre zuvor nach West-Berlin gegangen war. Und dann habe ich dort auf einem Gymnasium versucht, das Abitur zu machen. Dann gab es den Bau der Mauer. Der fand in den Sommerferien statt. In den Sommerferien war ich illegal bei den Eltern nochmal und wurde durch den in den Ferien erfolgende Mauerbau gehindert, das Abitur an der Westberliner Gymnasium zu machen.
Kann man so sagen, also, dass es Zufall war, dass Sie in Ostberlin geblieben sind, oder war da schon auch eine Entscheidung drin? War das auch so, dass Sie zu diesem Zeitpunkt hätten sagen können, nein, jetzt will ich nach den Westen ab? Erinnern Sie sich an die Zeit?
Nein, eigentlich war die Entscheidung mit 14 Jahren gefallen. Wenn ich als Kind aus der DDR nach West-Berlin gehe und dort das Abitur mache, hätte ich ab keiner Schule der DDR weitergehen können. Also damit war klar, ich musste in Westdeutschland, West-Berlin bleiben, hätte dort studiert und ein Weg zurück war nicht möglich, weil ich hatte ja eine Straftat begangen. Ich war ja illegal aus der DDR weggegangen. Und ja, und insofern war das klar. Und dann war natürlich durch den Bau der Mauer war das nicht weiter möglich. Aber ich hatte jetzt 2 schwere Straftaten auf mich geladen. Ich war einmal der Sohn eines Pfarrers und ich war abgehauen. Ich hatte die DDR illegal verlassen. Und das führte dann zu einer längeren Bestrafungsaktion nach 1961. Also, dass ich von der Abendschule exmatrikuliert wurde, was nicht ging, von einem Studium exmatrikuliert wurde. Also, es war so eine ausgesuchte Aktion Strafaktionen gegen den Sünder.
Sie sagen Anfang der 60er, Mitte 60er Jahre hatten ja auch andere DDR-Schriftsteller, ich denke da jetzt an Heiner Müller beispielsweise, auch große Schwierigkeiten mit dem Regime zurechtzukommen. Für Heiner Müller hat sich das in den 70er Jahren dann gebessert. Haben Sie diesen Wechsel Anfang der 70er Jahre, als Honecker an die Macht kam, auch für sich persönlich gespürt oder blieb das schwierig?
Nein, das blieb für mich schwierig. Was wieder ein bisschen wie der Herkunft all meinen Auffassungen und Haltungen betraf. Weil, erinnern Sie sich, Christa Wolff und Heiner Müller haben natürlich in dieser DDR auch große Hoffnungen gesehen. Da begann für sie was gegen den Faschismus und es sollte was Neues sein. Das wurde enttäuscht, keine Frage, aber sie hatten große Hoffnungen. Das zeigen auch die allerersten Arbeiten von beiden. Das war bei mir von vornherein anders. Also ich war durch Elternhaus und Schule und durch den Weg, den ich als 14-Jähriger gemacht hatte, ich hatte da keine Hoffnung. Also ich versuchte irgendwie noch nicht immerfort gegen eine Mauer zu knallen, aber Hoffnung in das System, das konnte ich so von Geburt an eigentlich nicht haben. Und da blieb auch das Misstrauen sehr groß. Also das merkte ich, dass so dieses Misstrauen gegenüber einem, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, und dann eben noch eigentlich abgehauen war, da war so ein Grundmisstrauen da. Das abzubauen oder damit umzugehen, das hat sehr lange gedauert.
Wenn ich dann noch anschließen darf, was ich jetzt interessant finde eigentlich, ist die Tatsache, dass so wie Sie das jetzt auch gerade beschrieben haben im Vergleich zu Heiner Müller und Christa Wolff, es mich dann wiederum erstaunt, wenn ich Ihre Bücher lese, dass so wenig der Widerspruch zwischen oder diese Differenz zwischen DDR und Bundesrepublik pointiert wird. Das heißt also, ich lese in Ihren Büchern wenig Verbitterung eigentlich über Ihr eigenes Schicksal, sondern ich finde gerade auch in den Büchern, die Sie nach der Wende geschrieben haben, dass eigentlich die Beschreibung der DDR sich gar nicht so wesentlich von dem, was man aus der Bundesrepublik kennt, unterscheidet in vielen Punkten. Natürlich gibt es immer bestimmte Punkte, wo man dann merkt, aha, wir befinden uns in der DDR, aber es gibt auch eine sehr große Ähnlichkeit.
Nein, ich sah ja auch bei dem, ich war mit 14 weggegangen aus der DDR, ich war ein Kind. Also das politische System hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht übersehen. Also die wichtigste politische Figur war für den 14-Jährigen der Bürgermeister der Kleinstadt. Höher ging. Zeitungen las ich nicht mit 14 Jahren, liest man, glaube ich, auch heute noch keine, nicht unbedingt Zeitungen. Politisiert wurde ich eigentlich dann erst auf dem Gymnasium in West-Berlin. Aber als ich zurückkam, schaute ich mir schon das System an und sah ja auch die die positiven Ansätze davon, was da aus dem 19. Jahrhundert kam, aus der Arbeiterbewegung, aus dem, was dieser kleine Staat da anders machen wollte, bemühte sich anders, anders zu machen als Vorgänger. Um es pointiert zu sagen, ich sah, dass da Narren am Werk waren, aber die hatten einen ganz freundlichen Ansatz. Sie gingen aus von Forderungen des 19. Jahrhunderts, kein Mensch soll obdachlos sein, kein Mensch darf obdachlos sein, kein Mensch darf keine Arbeit haben. Beides wurde durchgesetzt in der DDR und genau diese Sachen brachten das Land nach oben, weil das war eine Sozialleistung, die womit ein Staat nicht mehr existieren kann. Das war letztlich, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum DDR nicht funktionieren konnte. Sie sind an ihren Sozialleistungen kaputt gegangen, an diesen Sachen, die aus dem 19. Jahrhundert waren. Das waren Haltungen eines Narren, das konnte ich sehr genau auch sehen. Verbitterung, was so Persönliches betrifft, das fand ich immer einen schlechten Ratgeber bei Literatur. Also da habe ich, wenn ich merkte, dass da, das wird jetzt, da werde ich persönlich verbittert oder nein, dann habe ich das sein gelassen. Das habe ich, wollte ich nicht. Dann, wenn ich es mit Komik bringen konnte, okay, aber nicht mit Verbitterung. Das ist langweilig. Das ist persönliche Abrechnung und dazu hatte und habe ich eine zu große Hochachtung vor Literatur, als dass ich da meine persönlichen Querelen mit einbringe.
Ab 1979 haben Sie als freier Schriftsteller gearbeitet. Ich habe Ihren ersten großen Erfolg mit Drachenblut erwähnt und wollte aber noch mal kurz auf die Zeit davor kommen, wie Sie sozusagen zum Künstler geworden sind. Denn trotz dieser ganzen Widerstände, und die man sich nicht groß genug vorstellen kann, ist es Ihnen irgendwie gelungen, dann doch ans Theater zu kommen, zu studieren und eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Und vor allen Dingen haben Sie mit Benno Besson zusammengearbeitet.
Ja, ich hatte einfach Glück. Ich hatte Glück mit diesen Knüppeln, die mir zwischen die Beine geworfen wurden. Weil nichts ist langweiliger für einen Schriftsteller, als wenn er so einen auf Rosen gebettet ist. Ein Schriftsteller arbeitet eigentlich in einem Steinbruch, der aus seiner Biografie besteht. Und wenn da nur Rosen und weiche Kissen sind, wird das sehr langweilig. Und schauen Sie sich die Biografien Ihrer Autoren an, also die Sie besonders schätzen. Die besten Autoren haben keine sehr glücklichen Lebensumstände. Von den Universitäten, da wurde ich expatrioliert, da war ein Minister dagegen und also das war auch etwas haarsträubend. Aber irgendwann hatte ich Glück, dass ich in irgendeine Nische reinrutschte. Und ein großes Glück war für mich der Benno Besson, ein frankophoner Schweizer, der Regisseur in der DDR war und bei dem ich arbeiten wollte und der mich dann genommen hat. Und dann konnte ich dann ein paar Jahre mit ihm arbeiten und für ihn arbeiten und dort sogar als Hausautor an seinem Theater angestellt werden. Also der Herrgott hat immer ausreichend Negatives und Positives da auf die Waage gehabt.
Benno Besson war wichtig für die Vermittlung von Bertolt Brecht vor allen Dingen, Nicole. Kannst du noch zwei Sachen sagen, um zu sagen, in Frankreich? Oder?
Ich habe gesagt, also Benno Besson war natürlich der eine Brücke, der den Kulturtransfer im Theater auch sehr befördert hat. Und er hat sehr stark mit Matthias Langhoff und lange Zeit mit Manfred Kagel zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob da auch die Verbindung zustande gekommen ist, warum ihre Stücke aufgeführt wurden. Vielleicht lag das auch an Nicole Barry, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war Bernard Sobel derjenige, der ihre Stücke in Paris auch in den Anfang der 80er Jahre inszeniert hat. Also
Nein, die Connection mit Bernard Sobel, die liegt ganz extra. Er war an deutscher Literatur sehr interessiert. Ja, also uralte Stücke, Grappe und Grappe in Paris aufgeführt. Ja. Ein Autor, ein Dramatiker, der in Deutschland überhaupt nicht aufgeführt wird. Nein, da entdeckte er den Hain und machte da. Ja.